begonnen, die uns auch daran erinnert, dass wir einem bestimmten Ziel entgegengehen. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Friedemann hat es auch schon zitiert und uns kostbare Gedanken mitgeteilt. Dieses Wort, es steht in Offenbarung 21, wo eigentlich der neue Himmel und die neue Erde beschrieben werden. Das heißt, der zur Jahreslosung gewählte Vers, er steht im Kontext der Vollendung. Da wird uns gesagt, was wir am Ziel erleben werden. Noch sind wir noch nicht an diesem Ziel. Noch sind wir auf dem Weg zu diesem Ziel. Aber manchmal, da habe ich den Eindruck, dass selbst wir Christen auf diesem Weg uns nicht so viele Gedanken machen, dass die Geschichte, in der wir gerade leben, auf ein bestimmtes Ziel, auf das Ende hinsteuert. Wir leben ja nicht in einem Vakuum oder auf einer Insel, sondern mittendrin in einer Welt, in der wir ständig vom Zeitgeist umweht werden. Und oft, ohne es groß zu merken, passen wir uns an und stehen ständig in Gefahr, diese Idee zu verinnerlichen, dass durch bessere Methoden, bessere Bildung, bessere Wissenschaft, bessere Technik, bessere Medizin, eine bessere Politik, einen besseren Computer, unsere Welt ein besserer Ort wird. Und zumindest was die Wissenschaft und der technische Fortschritt angeht, da hat man manchmal den Eindruck, ja, das stimmt ja auch. Wir genießen die Errungenschaften der Medizin. Wir freuen uns, dass es immer wieder neue Therapien gibt und wir Möglichkeiten haben, über diesen Fortschritt gesünder zu leben. Es ist unglaublich, was allein im Bereich der digitalen Technologien in den letzten 20 Jahren geschehen ist. Das Datennetz boomt weltweit. Big Data wird unser Leben mehr und mehr bestimmen. Über Google kann ich Informationen bekommen von allen Enden der Welt. Und wenn man ein bisschen die philosophische Diskussion verfolgt, dann sprechen heute die Philosophen vom Transhumanismus. Es ist sogar eine philosophische Bewegung, die sich so nennt und die dieses Motto hat, from chance to choice. Wenn wir die Möglichkeit haben, dann müssen wir nur die richtigen Entscheidungen treffen. Wir müssen Mut haben zum Entscheiden und es wird sich verändern. Die Menschheit wird in der Zukunft durch Technologie grundlegend verändert werden. Voraussichtlich werden sich Möglichkeiten eröffnen, die Bedingungen menschlichen Daseins neu zu gestalten. Und man spricht in dieser philosophischen Bewegung von der Sakralisierung des Menschen, vom Homo Deus, vom Mensch Gott oder Gott Mensch. Aber eigentlich ist es Mensch Gott. Es ist der Mensch, der Gott sein will, wie Gott sein will. Und der glaubt, dass es wirklich möglich ist, die Grenzen menschlicher Begrenztheit zu überwinden, intellektuell, physisch, psychisch, durch den Einsatz technologischer Verfahren. Das ist die Welt, in der wir leben. Der technische Fortschritt ist unaufhaltsam und wir entwickeln uns immer weiter. Die Welt wird immer globaler, immer besser. Welch ein Mythos. Der Fortschritt-Mythos, er hat sich subtil auch in unsere Köpfe eingeschlichen. Und wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, dass auch wir als Christen manchmal das Ziel gar nicht mehr im Blickfeld haben. Es wird ganz verschwommen. Wir verlieren es aus den Augen. Und sehr schnell stehen wir in Gefahr, unseren Durst an den falschen Quellen zu stillen. Am Ziel wird nicht der Mensch das letzte Wort haben. Nicht der Homo Deus, sondern der Gottmensch. Der Gott, der Mensch wurde, den wir gerade jetzt gefeiert haben, Jesus Christus. Letzten Sonntag haben wir in der Predigt gehört, worauf es wirklich ankommt auf diesem Weg zum Ziel. Und das Erste und Wichtigste ist die Ehre Gottes. Nicht wir Menschen mit unserem Wissen und unserem Fortschritt und unseren Innovationen und unseren Wünschen stehen im Mittelpunkt, sondern Gott. Und wir wollen ihn ehren durch unsere Liebe zu ihm, wie das in unserem Auftrag auch bekundet ist. Aber unsere Liebe, sie kommt auch zum Ausdruck durch unsere Sehnsucht, unserem Durst nach Gott und unserer Freude an Gott selbst. Und wenn wir nach Gott dürsten, wollen wir auf sein Wort hören. Und das immer wieder. Wir wollen ihn anbeten mit unseren Worten und unserem Gehorsam und wir wollen uns an ihm selbst erfreuen, wie so an einem Festmahl. Denn wir sind mit David überzeugt, seine Gnade ist besser als Leben. Anhand von Psalm 63 haben wir uns letzten Sonntag nochmal diese erste Aussage unseres Auftrags vor Augen geführt. Und heute möchte ich in dieser Botschaft den Fokus auf die zweite Aussage unseres Auftrag setzen. Wir wollen Gott ehren durch unsere Liebe zueinander, indem wir echte Gemeinschaft pflegen, einander dienen und helfen, geistlich zu wachsen. So heißt es in diesem zweiten Satz unseres Auftrags. Und diese Aussage, die finden wir begründet in einem Bibelwort, das der Apostel Petrus in seinem ersten Brief an uns richtet. Und die Verse möchten wir jetzt lesen. Aus 1. Petrus 4, die Verse 7 bis 11. Da schreibt der Apostel Petrus, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Gebet abhalten. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche Liebe entgegen, denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern. Nehmt sie gern und ohne zu murren auf. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältiger Weise schenkt. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Jede einzelne Gabe soll mit der Hilfe von Jesus Christus so eingesetzt werden, dass Gott geehrt wird. Ihm gehören der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen. Auf dem Weg zum Ziel ehren wir Gott durch unsere Liebe zueinander. So habe ich diese Verse umschrieben. Weil da werden wir daran erinnert, liebe Geschwister, wie wir auf diesem Weg miteinander leben sollen in der Gemeinde. Da geht es um unsere Beziehungen zueinander. In Vers 7 sagt Petrus, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor. Das ist eine Aussage, die man heilsgeschichtlich verstehen muss. In einem gewissen Sinne leben wir ja eigentlich in der Endzeit schon seit der Auferstehung und der Himmelfahrt des Herrn Jesus und dem Pfingstereignis. Denn die entscheidenden Ereignisse des Erlösungsplans sind schon geschehen. Haben wir gerade jetzt gefeiert. Wir blicken zurück auf dieses zentrale Heilsgeschehen am Kreuz von Golgatha. Und wir feiern natürlich auch die Auferstehung unseres Herrn, weil wir wissen, er ist auferstanden, er lebt, er ist real. Aber er wird auch wiederkommen. Und wenn Petrus hier sagt, die Zeit, in der alles zu seinem Ziel kommt, steht nahe bevor, dann glaube ich, meint er damit nicht eine übersteigerte Naherwartung, sondern er will uns auffordern, in der noch verbleibenden Zeit vom Ziel her zu leben oder im Lichte dieses Ziels zu leben. Im Grunde sagt er, Gott kommt zum Ziel seines Heilsplans und er wird ihn endgültig verwirklichen. Zwar wissen wir nicht das genaue Datum, wenn Jesus wiederkommt und alles zu seinem Ziel bringen wird, aber wir wollen als Christen im Hier und Jetzt so leben, dass er uns jederzeit bereit findet, wenn er kommt. Wir wollen auf dem Weg zum Ziel nicht nur von der Liebe reden, sondern Liebe leben. Was bedeutet das? In der Liebe leben. Wie sollen wir auf diesem Weg zum Ziel Liebe praktizieren? Wie sollen wir miteinander leben? Nun, das beginnt damit, würde uns Petrus sagen, dass wir besonnen, das heißt vernünftig und nüchtern im Gebet verharren. Das ist also das Erste, was ich hier sehe, wenn es um die Frage geht, wie wir Liebe auf diesem Weg zum Ziel praktisch leben sollen. Liebe äußert sich durch das Gebet. Seid daher wachsam und besonnen und lasst euch durch nichts vom Beten abhalten. So schreibt Petrus hier. Und ich hoffe, wir glauben das, wir haben das verstanden und verinnerlicht. Gebet ist nicht nur eine Wunschliste. Das ist nicht nur ein Katalog von Bitten, die wir Gott jeden Tag präsentieren. Sondern echtes Gebet ist immer ein Beziehungsgespräch. Mit anderen Worten, es ist immer auch ein Ausdruck unserer Liebe zu Gott und unserer Liebe zu anderen Menschen. Keiner hat das so treffend in einem Satz zusammengefasst und ich zitiere ihn immer wieder, weil mir das so gut gefällt, wie Augustinus, dieser Kirchenvater, der mal sagte, wahres, echtes Gebet ist nichts anderes als Liebe. Aus Liebe zu dem dreieinigen Gott suchen wir seine Nähe, seine Gegenwart dürstet es uns nach ihm, weil wir ihn lieben. Ich habe das mal vor Jahren, diesen Gedanken, dass Gebet eigentlich wirklich ein Ausdruck unserer Beziehung zu Gott ist, in einer Grafik gefunden, die habe ich jetzt schon seit Jahren auch in meinem Tagebuch. Es stammt aus dem Buch von Larry Crabb, dem Vater im Himmel ganz nah. Wenn wir Gott wirklich lieben, dann sehnen wir uns danach, mit ihm zu sprechen. Wir wollen in Beziehung zu ihm treten. Wir wollen über ihn nachdenken und uns an ihm erfreuen und ihn anbeten und ihm danken. Das Beziehungsgebet ist der Mittelpunkt von allem echten Gebet. Natürlich haben in diesem Gebet auch Bitten und Fürbitte ihren Platz. Aber sie kommen nicht an erster Stelle. Ich bin sogar der Meinung, dass die Kraft unserer Bitten und Fürbitten letztlich davon abhängt, wie zentral das Beziehungsgebet in unserem Leben ist. Damit meine ich, wie wir uns Gott nahen, wie ehrlich wir zu ihm sind und mit ihm über alles reden. Auch immer wieder uns von ihm und seinem Geist unser Herz erforschen lassen, hineinscheinen lassen in die dunkelsten Ecken unserer Seele. Und immer wieder auch aus der Buße heraus dann mit ihm reden und ihm unsere Bitten vortragen oder uns auch an ihm selbst erfreuen. Wenn Petrus also hier sagt, dass wir wachsam und besonnen uns nicht vom Beten abbringen sollen, dann bedeutet das so viel, dass wir uns nicht vom Vergänglichen berauschen lassen sollen. Nicht der Mensch hat die absolute Kontrolle. Wenn wir das glauben, dann müssen wir nicht beten. Dann müssen wir uns anstrengen, dass wir ja nicht die Kontrolle verlieren. Aber es ist nicht der Mensch, der die absolute Kontrolle hat. Und die letzte Entscheidungsgewalt. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder uns zu prüfen, wie sehr wir uns eigentlich an diesen Lebensstil, der uns der Zeitgeist einflößt, angepasst haben. Und es ist wichtig, dass wir uns eben nicht ablenken lassen, weder von äußerem Druck oder in dem Fall hier die Geschwister, die dieser Brief gerichtet ist, von Verfolgung oder noch von irgendwelchen materiellen oder sinnlichen Versuchungen oder einem gefühlsmäßigen Fanatismus. Vielmehr sollte sich unsere Liebe zu unserem Herrn und auch zu den Menschen in unseren Gebeten äußern, indem wir bitten, dass der Name des Herrn geheiligt wird, wie wir das eigentlich im Vaterunser gelernt haben. Das heißt, dass seine Hoheit und seine Schönheit und Einzigartigkeit sichtbar wird durch unser Leben und dass sein Wille geschieht und Menschen zum Glauben kommen und unser Herr bald kommen kann und sein Reich aufbauen kann. Welchen Stellenwert hat das Gebet in unserem Leben? Äußert sich auf diesem Weg zum Ziel unsere Liebe zu unserem Herrn und zu den Menschen, äußert sich diese Liebe durch unsere Gebete. Wie reden wir mit ihm? Petrus fordert uns heraus, hier erneut über unser Gebetsleben nachzudenken. Ist unser Gebetsleben bestimmt vordergründig von diesem Bittgebet? Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Von diesem Gebet, wo es nur um mich, um meine Bedürfnisse geht Und wenn wir nicht bekommen, was wir wollen, dann werden wir wütend oder zynisch oder apathisch. Oder pflegen wir das Beziehungsgebet mit unserem Herrn. Wir kommen zu ihm, wir reden mit ihm, weil wir zuallererst ja, ihn noch mehr kennenlernen wollen, weil wir unsere Beziehung zu ihm vertiefen wollen, weil das Leben Gottes, das er bereits in uns gepflanzt hat, genährt wird durch das Gespräch mit ihm. Und in diesem Beziehungsgebet sprechen wir dann mit Gott auch über unseren Nächsten, über den Bruder, über die Schwester, den Nachbar, den Kollegen, der Christus noch nicht kennt. Wie oft betest du für deine Geschwister? Ich muss euch was bekennen. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Vielleicht ist es euch aufgefallen und ihr habt das dann auch, naja, so angenommen oder ausgeblendet oder was weiß ich, nicht beachtet. Wir haben hier eigentlich über Jahre eine Gebetszettelaktion gehabt. Immer am Erntedankfest, da wurden irgendwann mal in diesem Gottesdienst über Körbchen, wo Namen drauf standen, Zettel mit Namen drauf standen, gebetet. Und wir haben die dann durch die Reihen geben lassen. Und jeder konnte sich so einen Zettel mit einem Namen nehmen und für diese Person bis zum nächsten Erntedankfest beten. Wir haben es dieses Jahr nicht gemacht. Nicht, weil wir es vergessen haben, sondern um ganz ehrlich zu sein, weil ich total entmutigt war, das wieder zu machen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht war. Aber es ist mir aufgefallen, dass in den letzten Jahren die Körbchen am Erntedankfest und am Sonntag danach und am dritten Sonntag immer noch halb voll waren. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht setze ich die Gemeinde da unter Druck und was weiß ich, vielleicht wollen die Leute dann doch lieber keinen Zettel nehmen, weil dann fühlen sie diesen Druck, für jemanden aus der Gemeinde beten zu müssen. Und dann kriegen sie ein schlechtes Gewissen, und weil sie es nicht genug getan haben, also lassen wir lieber den Zettel gleich im Körbchen drin, weil dann habe ich kein schlechtes Gewissen. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, ob das der Grund war, warum dieses Körbchen mit den Namen immer halb voll zurückkam. Ich weiß es nicht. Es hat mich entmutigt. Und ich habe zum Ewald gesagt, wir lassen es mal ein Jahr. Und es gab genau zwei Geschwister, die mich diesbezüglich angesprochen haben. Aus unserer Gemeinde. Was ist los? Keine Gebetszettelaktion dieses Jahr? Wir pflegen das schon seit mindestens 2 Jahren, glaube ich, dass ich mit den Ankündigungen jede Woche auch Gebetsanliegen der Woche verschicke. Die stehen so in dem unteren Bereich, nach den Ankündigungen. Ich weiß nicht, ob ihr die lest oder ob ihr sie nicht lest und für diese Anliegen auch betet. Aber ich möchte euch ermutigen, liebe Geschwister, dass wir das Gebet ernst nehmen. Ich bin überzeugt, es wird keine geistliche Veränderung, keine Erweckung, wir haben es gerade gesungen in diesem Lied vorhin, keine Erweckung geben, ohne dass wir zu ihm flehen. Auch kein Wachstum der Gemeinde. Weil darüber haben nicht wir die Kontrolle, sondern Gott kann das nur schenken. Und deshalb lasst uns darüber nachdenken, wie reden wir mit Gott? Wie äußert sich unsere Liebe zu ihm und auch unsere Liebe zu den Geschwistern durch unser Gebet. Lasst uns unberauscht vom Vergänglichen wachsam und besonnen immer wieder die Nähe unseres Herrn suchen. Wenn wir das tun, dann ist das ein Ausdruck unserer Liebe zu ihm und auch zu den Menschen, für die wir beten. Petrus vertieft das Thema der praktischen Liebe auf dem Weg zum Ziel noch mehr. Und in Vers 8, da fordert er uns auf, eine beständige und vergebende Liebe untereinander zu pflegen. Das ist das Zweite, was er hier sagt. Liebe soll beständig und vergebend sein. Vor allem aber bringt einander eine tiefe und herzliche oder anhaltende Liebe entgegen. Denn die Liebe, so sagt uns die Schrift, deckt viele Sünden zu. Die Gemeinde ist der Ort, wo Liebe gelebt wird. Sie ist das neue Gebot, das uns Jesus gegeben hat, und sie ist Geistesfrucht, und deshalb ermahnt hier Petrus zur Liebe mit den Worten vor allem aber. Das heißt, alles andere ist nachgeordnet. Petrus oder Paulus würde sagen, wenn die Liebe fehlt, ist alles nichts. 1. Korinther 13. Auch unsere Gebete sind dann nur Geplapper. Die Agape-Liebe, diese vom Geist Gottes gewirkte Liebe, gestaltet die Gemeinde, macht sie lebendig und anziehend, auch nach außen hin. Da können unsere Methoden und Programme und auch unsere Gebäude auch noch so attraktiv sein. Ohne Liebe ist das Ganze eine Farce. Was denkt ihr, warum schreibt Petrus diese Anweisungen im Zusammenhang mit dem Ziel, auf das wir uns hinbewegen? Ich denke, er tut es, weil er das Wort unseres Herrn kannte, denn in Matthäus 24, 12 sagte, dass in den letzten Tagen, das heißt also auf dem Weg zu diesem Ziel hin, die Liebe in vielen erkalten wird. Es ist die Strategie des Feindes, uns Menschen so zu beeinflussen, dass wir selbstbesessen und selbstsüchtig und selbstzentriert leben. Zuerst komme ich und dann komme ich. Mein Wille geschehe. Und wenn er nicht geschieht, dann ziehe ich mich zurück. Dann tschüss. Adieu, goodbye. Petrus schreibt, für Christen soll das nicht zutreffen. Wir sollten vielmehr alle Kräfte einsetzen, einander zu lieben. Da kommt dieses Wortpaar, was die NGÜ hier mit tief und herzlich übersetzt hat, in den Fokus. Im Urtext steht nur ein Wort, was wörtlich eigentlich ausgedehnt bedeutet. Das ist ein Wort, das den Gedanken von fortdauernder Mühe und äußerster Anstrengung vermittelt. Im Griechischen wurde es benutzt, um einen Athleten zu beschreiben, der sich mit maximaler, gleichbleibender, beständigen Anstrengung auf das Ziel hin bewegt. Und der griechische Schriftsteller Xenophon, er verwendet dieses Wort, um ein Pferd im vollen Galopp zu beschreiben. Deshalb dieses Bild hier mit dem Pferd. Hat bestimmt manche gedacht, was soll das Pferd da jetzt mit diesem Vers? Aber da wird es so verwendet, Xenophon verwendet es, um eben so ein Pferd, das voll, alle Muskeln sind in Bewegung, ja? Ausdauernd läuft. Drückt also auch eine gewisse Zähigkeit aus, die Beständigkeit einer Liebe, die andauert. Und diese Liebe ist nicht nur eine Sache des Gefühls für die Geschwister im Allgemeinen so, oder für Einzelne, sondern sie schließt einfach den Willen, die Tat und das eifrige Bemühen ein. Gerade da, wo der andere mir Mühe macht, wo er meine Bemühungen gar nicht schätzt, wo er meine Liebe nicht erwidert, ja, wo der andere auch an mir schuldig wird, ist diese geistliche Liebe besonders gefragt. Diese Art von Liebe, sie muss die Beständigkeit eines Langstreckenläufers haben, denn Schwierigkeiten und Enttäuschungen und Entmutigungen sind immer wieder auf diesem Weg da und werden die Gemeinschaft herausfordern. Das Wort Gottes fordert uns also hier heraus, nicht nur die zu lieben, die uns sympathisch sind, mit denen wir gemeinsame Interessen teilen, die uns wohlgesinnt sind und uns in unserer Persönlichkeit und uns in unseren Gaben bestärken. Nein, nicht nur die sollen wir lieben. Wenn wir nur die lieben, die uns lieben, worin unterscheiden wir uns dann von den Menschen, die Gott nicht kennen, würde Jesus uns fragen. Dieses Wort, es ermahnt uns beständig, anhaltend, auch die zu lieben, die uns nicht lieben, die uns vielleicht auch nicht mögen. Das ist eine Herausforderung, dieses Wort. Und mit einem Zitat aus Sprüche 10, Vers 19 macht Petrus das Deutliche, sagt, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und ich glaube, dass damit nicht gemeint ist, dass man Sünde dann Sünde nicht mehr sieht und einfach nur so unter den Teppich kehrt oder dass man Fünfe gerade sein lässt. Das ist damit nicht gemeint, sondern gemeint ist Folgendes: eine anhaltende, beständige, innige Liebe lässt den Sünder nicht los. Sie ringt um den schuldigen Bruder. Sie rechnet Unrecht nicht zu. Sie lernt und übt heilende Vergebung, auch wenn der andere immer wieder versagt. Diese Liebe kann auch über Sünde hinwegsehen, die gegen einen selbst begangen wurde, und ist bereit, Verletzungen und Unfreundlichkeiten immer wieder neu zu vergeben. Das ist diese beständige Liebe, die viele Sünden zudeckt. Jemand hat das mal so gesagt: der Hass macht alles ganz groß, die Liebe aber vergräbt vieles, sodass man es nicht mehr sieht. Das ist mein Gebet, dass diese anhaltende, vergebende Liebe vor allen anderen Dingen unsere Gemeinschaft hier kennzeichnet. Und ich gebe es ehrlich zu, ich bin auf dem Weg zu diesem Ziel und noch nicht am Ziel. Das ist unheimlich schwierig. Ich bin da kein Experte, auch wenn ich hier das Wort Gottes verkündige. Ich fliege auf die Nase fast jede Woche, werde schuldig. Aber ich möchte es lernen, ich möchte dahin wachsen, wenn andere mich enttäuschen und verletzen und ablehnen, mir misstrauen oder mich missverstehen, ihnen das nicht nachzutragen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. In meinem Fleisch, in meinem alten Wesen, da habe ich genau diese Tendenz. Sondern wie so ein Läufer oder ein galoppierendes Pferd, weiterlaufen. Mich danach ausstrecken. Den anderen eben nicht abzuschreiben, sondern ihn trotzdem lieben. Möge Gottes Geist uns dazu verhelfen. Aus eigener Kraft schaffen wir das nicht. Petrus führt uns hier noch weiter hinein in dieses Thema der praktischen Liebe. Und in den Versen 9 bis 10 spricht er davon, wie Liebe durch Dienen ganz praktisch wird. Das ist das Dritte, was wir hier sehen. Und in Vers 9 hören wir die Aufforderung: seid gastfreundlich gegenüber euren Geschwistern, nehmt sie gern und ohne Murren auf. Nun, diesen Vers haben wir übrigens ungefähr vor einem Jahr gründlich betrachtet, als ich hier über das Thema Gastfreundschaft, ein Ausdruck unserer Liebe, zueinander gepredigt habe. Das ist also gar nicht so lange her, 12 Monate. Ist voll noch präsent in eurer Erinnerung, oder? Wisst ihr noch? Wichtiges Thema. Aufforderung, dass wir Christen nicht nur unser Herz, sondern auch unser Haus öffnen sollen. Damals hatten die Christen gar keine Versammlungshäuser. Wann immer die Gläubigen zusammenkamen, da haben sie sich in Wohnungen getroffen. Und dann gab es diese Reiseprediger und die mussten in Häusern bei den Leuten untergebracht werden. Vielleicht mussten auch viele Christen ihren Wohnort bedingt durch die Verfolgung auch wechseln und kamen dann in Städte, wo sie unter, ja, in der Gemeinde bei Christen unterkamen, in ihren Häusern. Und ja, das war damals ganz klar eine Situation, in der diese praktische, in der Liebe ganz praktisch werden konnte durch Gastfreundschaft, indem man, da gab es einen Bedarf an Unterkünften, indem man einfach sein Haus geöffnet hat für die Geschwister. Das war bestimmt nicht unproblematisch in der Zeit der Verfolgung. Gastfreundschaft ist ja immer auch Arbeit. Es verursacht Kosten und manchmal kommt es auch ungelegen. Und so ist es möglich, dass vielleicht auch damals ein gewisses Murren aufkam. Deshalb schreibt der Petrus diese ermahnende Worte hier. Und sagt, wenn wir unsere anhaltende Liebe zum Ausdruck bringen wollen, dann müssen wir auch unser Heim für die Familie Gottes öffnen. Damit wird diese Flamme der Liebe neu entzündet, sie bereichert, sie vertieft, sie erneuert die Liebe, die Gastfreundschaft. Vor einem Jahr, der gleiche Vers an der Leinwand. Als Motivation zur Gastfreundschaft. Jetzt blicken wir zurück. Und die Frage ist berechtigt, wie haben wir uns wirklich motivieren lassen? Wie gastfreundlich waren wir in diesem letzten Jahr? Wie viele Geschwister haben wir eingeladen? Ich weiß nicht, wie wir das so erleben. Diese Gottesdienste und diese Worte und diese Ermahnungen oder Motivationen, diese Aufforderungen aus dem Wort Gottes. Wie geht's euch damit? Verblasst das so nach 2 Tagen, wie gewonnen, so zerronnen? Das ist das Wort Gottes und das ermahnt jeden Einzelnen von uns hier, gastfrei zu sein und so am Leben der Gemeinde teilzuhaben. Wenn wir von Liebe reden, das kann sehr schnell etwas Abstraktes oder man ordnet sehr schnell so in die Ecke, Schublade des Gefühlsmäßigen ein. Aber Gastfreundschaft ist konkret und greifbar. Sie ist dienen und in einem gewissen Sinne wird sie zum Test der Liebe. Denn Gastfreundschaft ist Liebe in Aktion. Nicht in Worten. Und ich denke, das habe ich damals auch vor einem Jahr gesagt, da glaube ich auch, dass sie ein Stück weit auch Voraussetzung ist, wenn wir unseren Auftrag und unsere Vision leben wollen. Unmittelbar auf diese Aufforderung, Gastfreundschaft mit Freuden auszuüben, folgt die Ermahnung, die geistlichen Gaben für den Dienst an anderen einzusetzen. Auch dadurch wird Liebe praktisch. Jeder soll den anderen mit der Gabe dienen, die er von Gott bekommen hat. Wenn ihr das tut, erweist ihr euch als gute Verwalter der Gnade, die Gott uns in so vielfältige Weise geschenkt hat. Hier sagt uns Petrus, dass wir von Gott begabt wurden mit Gnadengaben. Was sind Gnadengaben oder Charismen? Nun, es sind nicht Fähigkeiten, die wir erlernt haben, noch haben wir uns diese Gaben selber ausgesucht, sondern Gott hat sie uns geschenkt und sein Geist gebraucht sie in uns und durch uns, um der ganzen Gemeinde zu dienen. Und wenn hier die ganze Gemeinde aufgerufen wird, die Gaben zum Dienst einzusetzen, dann wird auch deutlich, dass Gott jedem bestimmte Gaben gegeben hat. Hier sind nicht außerordentliche Gabenträger im Blickfeld, sondern jedes Glied der Gemeinde hat mindestens seine Gabe bekommen. Und sie wurden uns gegeben, nicht damit wir sie für unsere selbstsüchtigen Zwecke, zu unserer Ehre oder Anerkennung einsetzen, sondern zum gegenseitigen Dienst. Wir stehen also als Gabenempfänger in der Verantwortung vor Gott, die Gaben, die wir von ihm bekommen haben, zum Wohl der Gemeinde und zur Ehre Gottes zu verwalten. Zwei Hauptarten von Gaben werden hier von Petrus angeführt. Zuerst erwähnt er die Wortgaben. Und ich glaube, das bezieht sich nicht nur auf das Predigen, auf das, was ich jetzt gerade hier mache am Sonntagmorgen. Ich glaube, das schließt jeden Dienst am Wort ein. Wenn wir in der Jungschar oder in der Kinderstunde oder im Jugendkreis oder wenn wir zusammenkommen als Männer oder in der Frauenstunde oder im Hauskreis oder in der Gottesdienstleitung oder in der Predigt oder im Lobpreis, wenn wir aus der Bibel etwas verkündigen, stehen wir in der Verantwortung, dass wir das als Wort Gottes weitergeben. Das heißt, als Wort, dass ich aus dem beständigen Hören auf Gott in seinem Wort erhalten habe. So verstehe ich diese Aussage. Redet jemand im Auftrag Gottes, dann soll er sich bewusst sein, dass es Gottes Worte sind, die er weitergibt. Wer mit dem Wort dient, der muss in der Stille, in der Beziehung aus Gott, im Gebet sich mit dem Wort Gottes beschäftigen. Er muss darüber nachsinnen, hören, was Gott durch ihn sagen will. Und dann muss er das Wort unter der Leitung des Heiligen Geistes in die jeweilige geschichtliche Situation hineinsprechen. Und wenn dieses Reden geschieht in Beugung unter das Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes, dann wird der Gemeinde gedient, denn sie wird erbaut durch das Wort Gottes. Als zweites erwähnt hier der Petrus noch die Dienstgaben oder die diakonischen Gaben. Übt jemand einen praktischen Dienst aus, soll er die Kraft in Anspruch nehmen, die Gott ihm dafür gibt. Da könnte man auch alle möglichen Dienste aufzählen, die in diese Kategorie fallen oder die ja hier gemeint sind, Hilfsdienste, Besucherdienste, Tischdienste, Geben, Organisieren, Technikdienste, Hausmeisterdienste, Büchertischdienste, karitative Dienste, Betreuungsdienste und so weiter. Interessant ist, dass auch diese Dienste nicht aus eigener Kraft getan werden sollen. Denn wer aus eigener Kraft etwa Leitungsverantwortung in der Gemeinde übernimmt, wird bald frustriert. Wer überhaupt aus eigener Kraft etwas in der Gemeinde tut, wird an seine Grenzen kommen. Die Luft ist schnell draußen, wenn nicht die entsprechende Anerkennung kommt oder wenn die Arbeit mühsam wird. Wenn wir aber dienen aus der Kraft, die Gott darreicht, dann schenkt uns Gott den längeren Atem, weil dann ist unser Dienst motiviert von der Liebe und der Langmut und der Freundlichkeit und der Gütigkeit, wie sie der Geist Gottes als Frucht in uns wirkt. Möge Gott es schenken, dass wir nicht müde werden, einander zu dienen in Liebe. Denn in allen Diensten soll ja letztlich Gott gepriesen werden. Unsere Gaben dienen nicht dem eigenen Ruhm oder der eigenen Befriedigung, sondern sie sollen Gott verherrlichen. Und das bringt mich hier zum letzten. Liebe will in allem Gott ehren. Da kommen wir wieder zurück zu diesem zentralen Gedanken, warum hier das Ganze geschieht. Petrus schließt den Abschnitt eigentlich mit einer Doxologie, mit einer kleinen Doxologie, mit einem Lobpreis. Alles, was wir tun, unsere ganze praktische Liebe, soll dazu dienen, dass in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Das ist doch das höchste Ziel unseres Lebens, die Ehre Gottes. Gott verherrlichen. Und nur durch Jesus Christus können wir Gott verherrlichen, denn er hat uns erlöst und uns den Vater offenbart und uns den Geist Gottes geschenkt. Unser ganzes Leben soll deshalb letztlich ein Lobpreis sein. Wir wollen in der Liebe leben, damit Gott geehrt wird. Liebe Geschwister, die Gemeinde ist auf dem Weg zum Ziel. In dieser Gottesliebe eine lobende, eine anbetende Gemeinde. Wir können schon jetzt anbetend sagen, ihm gehören der Ruhm und die Macht, auch wenn vieles noch verborgen ist. Er hat alle Herrlichkeit, alles Gewicht. Auch wenn der Transhumanismus uns sicherlich da in eine andere Richtung beeinflussen will. Wenn wir dieser Ideologie auf den Grund gehen, dann werden wir sehen, dass sie einiges, ja, dass es eigentlich eine antichristliche Ideologie ist. Nicht der Mensch hat das größte Gewicht. Größte Herrlichkeit. Das Wort, hinter dem Wort Herrlichkeit, Kavod, steht eigentlich dieser Begriff Gewicht, Schwere. Sondern Gott. Er hat alle Macht. Auch wenn das in unserer Welt ignoriert wird, auch wenn die Menschen an dieser wunderbaren Wahrheit vorbeileben, unser Gott wird zum Ende kommen. Er wird sein Heil vollenden. Er wird dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Aber auf dem Weg zu diesem Ziel, liebe Geschwister, das ist die Aufforderung dieses Textes, lasst uns nicht müde werden, Liebe praktizieren, indem wir uns wachsam und besonnen dem Beziehungsgebet hingeben, indem wir uns anhaltend, herzlich lieben und uns nicht aufgeben und uns immer wieder vergeben. Die Liebe deckt eine Menge der Sünden zu. Und lasst uns Liebe praktizieren, indem wir einander dienen, durch Gastfreundschaft und durch die Gnadengaben, die wir von Gott bekommen haben. Und nochmal, zu welchem Ziel? Wozu? Damit in allem Gott geehrt wird durch Jesus Christus. Denn ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Lass uns das nochmal zusammen sagen. Ihm gehört der Ruhm und die Macht für immer und ewig. Amen.